Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der kommt und der da war, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Vielleicht habt ihr euch heute Morgen etwas gewundert über meine sehr kurze Haarfrisur. Ich will gleich an dieser Stelle sagen, ich bin nicht schuld. Meine Frau hat mir gestern die Haare geschnitten. Aber meine Frau bestreitet jede Schuld daran und sagt, das war der Rasierapparat. Also, da sehen wir gleich wieder, wie das geht mit der Frage der Schuld. Man gibt es einfach weiter. Ich bin's nicht gewesen. Das ist unser Thema heute. Insofern passte das gestern wunderbar dazu. Ich muss es verraten. Ich habe es extra gemacht, damit ich einen guten Einstieg habe. Nein, so natürlich nicht, sondern das war in der Tat so, wie es eben gerade erzählt hat. So, dazu lese ich uns den Text aus 2. Samuel 12. Da kommt der Prophet Nathan zu David, dem König David. Und wir stehen vor Gottes Wort auf. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Nun bitte ich dich, Herr, dass du selbst uns redest, dass du unsere Herzen anrührst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, unser Text Nathan bei David beginnt mit einer rührenden Idylle der Tierliebe. Aber gleich anschließend schließt sich die Geschichte eiskalt berechnender Bereicherung an. Da hat jemand ein Schaflamm, hat sich's gehalten wie ein Schoßhündchen, ja wie eine Tochter. Das war im Orient nicht unüblich. Und es scheint das einzige Vergnügen dieses armen Mannes gewesen zu sein, zugleich eine Investition zur Versorgung der Familie mit Milch und Wolle. Und dann hören wir, dass ein reicher Herdenbesitzer für sein Festbankett zartes Lammfleisch sucht. Und da kommt ihm keine andere Idee, als dem Armen sein Schaflamm wegzunehmen. Als David diese Geschichte hört, sagt er sofort, der Mann ist des Todes. Ohne Prüfung der Geschichte. Verdächtig, verdächtig. Aber hinter der Geschichte, wie Nathan sie erzählt hat, versteckt sich eine ganz andere Geschichte. Denn David war ein Wohlstandsplayboy, wie aus unseren Tagen. Er trieb Ehebruch, weil es Spaß machte. Ein gestresster Mann hat auch ein Recht auf Liebe. Hintenherum ließ er den Ehemann der Geliebten ermorden. Der war unerwünscht, das braucht man heute seltener. Dafür werden mehr unerwünschte Kinder rechtzeitig abgetrieben. Und die Folgen des Ganzen trug nicht der Mann, sondern das schwächste Glied der Kette, das kleine Kind. Schuld. Wie geht man mit Schuld um? Ich habe drei Lösungsmodelle, die fallen mir gerade dazu so ein. Das erste heißt Verdrängen. Ich habe mit meiner Schuld nichts zu tun. Dann nehme ich sie aber auf in meine Seele und die rächt sich irgendwann. Ich war im zweiten Semester in Bethel am Studieren, studierte damals die Sprachen an der kirchlichen Hochschule Griechisch und Hebräisch und leitete den Gefängnisarbeitskreis. Das war etwas verdächtig für mich. Ich sah aus wie 13 und ein Keks. Ich ging dann ins Gefängnis, um dort den Leuten das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus zu sagen. Und dann kommen wir da hinein, dem Direktor sei Dank, und dann hatten wir da gleich drei Zellen am Anfang nebeneinander. In der ersten saß ein gemütlicher alter Opa an zwei Krücken, ein Sittlichkeitsverbrecher, ein Kinderschänder. In der nächsten Zelle saß ein SS-Mann, der knallte gleich die Hacken zusammen, als sie da hineinkamen, preußisch, gradlinig und toll. Und in der dritten Zelle saß ein Zeuge Jehovas, der hatte den Wehrdienst verweigert und auch den Zivildienst verweigert und kam deshalb in den Knast. Alle drei sagten gemeinsam, ich bin doch kein Verbrecher. Ich sitze hier völlig unschuldig. Ich bin doch kein Verbrecher. Ja, Ich machte irgendwann in einem Pastoralkolleg mit für ein rundfunkhomiletisches Pastoralkolleg. Und da sollte jeder eine Andacht mitbringen, die er schon hier bei Radio Bremen mal gehalten hatte morgens. Ich habe dann meine Andacht mitgebracht und sie wohl auch vorgelesen, wie die anderen Andachten auch. Aber als dann meine vorgelesen wurde, da sprang eine Pastorin auf und sagte, nein, so schlecht bin ich nicht. Für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Das war eine klare Ansage, fand ich. Und mir taten mir die Leute leid, die morgens so viel verschiedene Andachten zu hören bekamen und so viel verschiedene Theologien zu hören bekamen und gar nicht mehr wussten, was Gottes Wort ist. Das zweite heißt, die Schuld wird wegerklärt. Es gibt keine Schuld, es gibt nur Schuldgefühle. Das ist top aktuell in unserer Zeit. Ich las in der Cosmopolitan, eine Frauenzeitschrift, da hatte irgendjemand einen One-Night-Stand gehabt und kriegte anschließend Schuldgefühle. Schuldgefühle. Das Ergebnis war nicht, dass die Frau sich sagte, ich lasse das mit den One-Night-Stands, sondern sie sagte, die Leute, die mir diese Schuld einreden, die müssen weg. Also nicht Schuld, es geht nur um Schuldgefühle und dann sind die Schuldgefühle noch wieder daran schuld, dass man überhaupt dann Schuld hat. Das erinnert mich sehr an den Mann, der in den Wald ging, um eine Brücke über einen Bach zu bauen. Und das Maß dafür war 1 Meter. Er sollte 1 Meter nicht Leisten machen und Bretter machen und das alles. Aber die passten alle nicht so ganz, hat er sie kurz auf 90 Zentimeter gemacht. Und anschließend wunderte er sich dann, dass er in den Bach gefallen ist. So, das kann man nicht. Man kann nicht die Maßstäbe verändern, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Erklären, verschieben. Adam und Eva, wir fangen mal ganz früh an. Adam und Eva. Gott kommt ins Paradies, in den Garten, wo Adam und Eva sind und sieht, dass die beiden dort schuldig geworden sind. Sie haben von dem Apfel gegessen. Der Apfel steht gar nicht in der Bibel, aber sie haben von der Frucht gegessen, die dieser Baum trug. Das durften sie nicht, hatten sie aber getan. Und dann hatte Adam die wunderbare, ganz weise Idee, Gott die Schuld zu geben. Gott, die Frau, die du mir gabst, die ist schuld. So was Blödes und Billiges, was Besseres ist ihm nicht eingefallen offensichtlich. Da ist Gott schuld an dem Ganzen, auf dem großen Verschiebebahnhof der Schuld. Ich bin's nicht gewesen, die Frau ist das gewesen. Und die hast du mir gegeben. Ich bin's nicht gewesen, das kennen wir doch bestens. Wie oft am Tag hören wir das? Die Verhältnisse sind schuld. Der Staat ist schuld. Meine Eltern sind schuld. Selbst dann, wenn sie schon lange tot sind und im Grab sind. Und ich bin eben so, ich kann gar nicht anders. Tja, das war mein erster Punkt. Es sind immer nur die anderen schuld. Und dann meldet sich gleich der Einwand und sagt, aber gibt es denn kein Gewissen? Wird denn jeder automatisch einfach schuldig? Spricht denn nicht irgendwas auch in uns, unser Gewissen zum Beispiel, und hindert uns daran, schuldig zu werden? Warum hat es bei David nicht funktioniert? Das Gewissen ist weder übernatürlich noch göttlich. Das Gewissen hängt immer davon ab, in welchem Umfeld man lebt. Die Kommunisten konnten ganz locker Millionen von Menschen erschießen oder verhungern lassen. Es macht ihnen gar nichts aus. Alles für den Sieg des Kommunismus. Und die Nationalsozialisten waren genauso. Da lief das haarklein genauso. Ein Indianer aus Nordkanada hat das so beschrieben. Er beschreibt das Gewissen als kleines, dreieckiges Gebilde im Menschen. Tue ich Unrecht, dann dreht sich das und es ist sehr schmerzhaft. Fahre ich dennoch fort, Böses zu tun, so dreht es sich so lange, bis die Kanten abgestumpft sind und dann spüre ich es schließlich gar nicht mehr. Gewissen funktioniert nicht. Ja, bei David war die Sache ja relativ einfach. Der guckte von seinem Dach runter in den Vorgarten der Nachbarin, der hübschen, schönen Nachbarin. Ich weiß nicht, war es Berechnung, war es Dummheit einfach, die sich da nackt badet. Und bei David, da spielen alle Hormone verrückt. Er hat sich verknallt und die Umstände werden jetzt passend gemacht. Kann denn Liebe Sünde sein? Er holt sie in sein Haus, sie schlafen zusammen und schickt den Mann weg an die Front, da, wo die meisten Menschen fallen. Und da hat man ihn dann ganz bewusst auch hingestellt. Die anderen haben sich zurückgezogen und dort wurde er dann auch getötet. Also, Ehebruch und Mord kann denn Liebe Sünde sein? Ja, sie kann, natürlich. Oder die Intrige im Büro. Das musste doch sein, sonst hätte der Kollege die Stelle bekommen. Tja. Und ich erinnere mich an Heinrich Himmler, den SS-General, wie der vor seinen Leuten steht und dann sagt, vor so einer Strecke von Menschen zu stehen und anständig zu bleiben. Mich störte das Wort Strecke gewaltig, das sagen die Jäger, wenn sie das Jachtvieh, das dort erschossen worden ist, das wir jetzt nebeneinander legen, die ganzen Leichen, die ganzen Kadaver, dann spricht man von der Strecke, so sprach der, von den Menschen und dabei anständig bleiben. Bei den Hindus war es so üblich, dass sie protestiert haben, wenn dort eine Kuh geschlachtet wurde. Und dass sie dann auch die Witwen von den verstorbenen Ehemännern mit verbrannt haben. Und dann sagte ein Hindu seinem britischen Regierungsbeamten, das ist schon ein bisschen her, unser Gewissen lehrt uns, dass die Verbrennung unserer Witwen auf dem Scheiterhaufen ihres toten Gatten richtig ist. Ja, erwiderte der Beamte. Und unser Gewissen sagt uns, dass es gut ist, wenn wir auf dieses Vergehen die Todesstrafe setzen. Zunächst bezeugt das Gewissen also lediglich die jeweils gültige Verhaltensweise. Und wenn ich jetzt sehe, was zurzeit alles läuft, auch in Deutschland läuft, wir sind auf dem Weg zur Euthanasie, in Holland ist es schon Gesetzgebung, die deutschen Seniorenheime in der Nähe der Grenze sind überfüllt von Holländern, die flüchten vor den eigenen Gesetzen in Holland gelten. Oder wenn ich an die Abtreibung denke, der Mutterleib ist der gefährlichste Ort der Menschheit überhaupt. Was für eine Katastrophe. Ich stelle gleichzeitig fest, die Zunahme von Gewaltbereitschaft, von Stehlen, Lügen, Betrügen, Vergewaltigen. Wir haben ja noch Reste des Christentums in Europa. Wir haben noch Gewissen, die noch geschärft sind, aber nicht mehr so wahnsinnig viele. Irgendeine erzählte die Geschichte von einem Mann, bei dem wurde eingebrochen und der Hund spielte verrückt und lärmte laut. Da hat der Mann den Hund erschossen und wunderte sich am nächsten Morgen, dass sein Haus ausgeraubt war. Man kann sein Gewissen betäuben. Man kann es totschlagen. Aber was in der Zeit nicht sichtbar wird, das wird die Ewigkeit vollkommen offenbaren. Und wenn wir vom Gewissen reden, dann müssen wir gleichzeitig die Bibel daneben legen, um zu wissen, dass dieses Gewissen an Gottes Wort geschärft ist. Wir reden ja nicht von irgendwelchen Belanglosigkeiten hier. Es ist ja nicht zur Erheiterung der Leute, die sonst nichts zu tun haben, sondern es geht hier um Leben und Tod. Es geht auch um die Ewigkeit. Es geht darum, dass ein Staat verkommt und verludert und die Polizei ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen kann. Wir müssen unser Gewissen wieder schärfen. Die Psychologie, die jetzt oft zu Hilfe gerufen wird, wenn die in den Menschen guckt, dann entdeckt sie Abgründe. Aber nur aus der Bibel wissen wir auch, was in diesen Abgrund hinein kann und was an heilender Kraft hinein kann, was an Evangelium hinein kann, um den Menschen zu ändern, die zersetzte Macht der Sünde in uns. Da muss Jesus drüber. Mein letzter Punkt heißt, dem Ehrlichen gehört das Leben. Ihr kennt auch dieses sicherlich. Irgendjemand baut Mist und dann entschuldigt er sich natürlich nicht, sondern dann geht es erst richtig los. Entschuldigungen gibt es nicht mehr oder wenig. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so einen höflich erzogenen jungen Mann treffe, der sich entschuldigt oder freundlich ist und Danke sagt und alles. Das ist jedes Mal ein sehr positives Erlebnis. Aber ich wünschte mir, ich hätte diese Erlebnisse wesentlich öfter. Es wird alles schön geredet, es wird alles analysiert. Ich musste doch wütend sein. Tja, das Zusammenleben wird immer schwieriger. Die Lüge greift um sich. Es wird immer mehr. Am 26. Februar 2011 spielte der FC St. Pauli gegen Hannover 96 und gegen den drohenden Abstieg. Es steht 0:0. Kurz vor dem Abpfiff entscheidet der Schiedsrichter auf Ecke für St. Pauli. Doch Stürmer Gerald Asamoah gibt zu, dass er es war, der den Ball zuletzt berührt hat. Der Schiedsrichter gibt Abstoß. Hannover gelingt der Siegtreffer, St. Pauli verliert und steigt wenige Wochen später ab. Und dann begründet der Gerald Asamoah: Ich bin zur Ehrlichkeit erzogen worden. Und sogar die Mannschaftskollegen in der Kabine hätten ihn zu seiner Ehrlichkeit beglückwünscht. Und dann sagt er wörtlich: Bei meinen Jungs kam das sehr gut an. Ich würde künftig wieder genauso handeln. Als Profi und Trainer, der für junge Leute verantwortlich ist, muss ich ein Vorbild sein. Ja, da blitzt etwas vom Christentum auf. Ehrlichkeit. Dann braucht man gar keinen Shit nachher mit dem Ball, damit die Torlinie dann noch angezeigt wird, sondern die Ehrlichkeit überhaupt. Aber wie wird man denn ehrlich? Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass wir unsere Sünden bekennen müssen. Da sagt sie in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das hat der David hier getan. Der hat das akzeptiert, als der Nathan ihm sagt: Du bist der Mann, du. Und das wünschte ich uns, dass uns solche Worte wieder zu Herzen gehen. Und dass wir es nicht überspielen und so tun, als wäre immer gar nichts. Na, die Bibel sagt deutlich: Bekenne einer dem anderen seine Sünde. Und David nennt die Sache auch beim Namen. Er nennt Sünde Sünde. Er wählt nicht, wie wir es so gern tun, harmlos klingende Ausdrücke wie Fehler, Schwäche, Dummheit. Und das hat er auch aus der Bibel gelernt. Und die Bibel spricht auch nicht von einem über den Durst trinken, sondern vom Saufen. Nicht von freier Liebe, sondern von Hurerei. Nicht von einem kleinen Seitensprung, sondern von Ehebruch. Nicht von Geschäftskniffen, sondern von Diebstahl und Betrug. Und David versucht auch nicht, seine Schuld dadurch zu mindern, dass er auf andere zeigt, auf die Batseba zum Beispiel. Die hat mich verführt, die hat das doch wissen müssen, wie ich als Mann reagiere. Kann alles sein. Nein, ich bin so, wie ich bin. Ich bin so veranlagt, schon mein Großvater hatte Schwierigkeiten mit den Frauen. Nee, so nicht, so nicht. Er bekennt: Ich habe gesündigt. Es geht um meine Schuld, nicht um die etwaige Mitschuld anderer. Meine Schuld vor Gott wird nicht geringer, wenn andere mitschuldig sind oder wenn andere mich zur Sünde verführt haben. Gott billigt nicht mildernde Umstände zu, wenn einer sagt: Meine Frau versteht mich nicht, deshalb bin ich zu einer anderen gegangen. Weil ich in der Kirche von dem und dem geärgert wurde, gehe ich überhaupt nicht mehr in die Kirche. Weil der andere mich betrogen hat, habe ich ihn übers Ohr gehauen. Weil ich sonst nicht vorwärts komme, muss ich mitmachen, was ich eigentlich nicht mitmachen will und was eigentlich gegen meinen christlichen Glauben geht. Nein, das echte Sündenbekenntnis lautet: Ich habe gesündigt. Ich. Und zwar gegen den Herrn. David hatte sich an Batseba und Uriah versündigt, doch er weiß: Damit bin ich vor allem schuldig geworden vor Gott, denn ich habe seine heiligen Gebote, das 5. und das 6. übertreten. Ich habe gesündigt gegen den Herrn, so bekennt es David, einem Menschen, einem Mitsünder, dem Diener Gottes. Wo ist das bei uns nach Praxis? Und ich möchte eigentlich hier eine Lanze brechen für die Beichte, für die Privatbeichte. Dass man hingehen kann mit seiner Schuld zu einem Mitchristen und den bitten darf: Bete mit mir darüber und vergib mir im Namen Jesu Christi, leg mir die Hände auf, dass mir meine Schuld vergeben ist. Ich habe das oft getan in meinem Leben. Einmal bin ich zu einem Bischof gefahren, weit weg von hier, aber es war gut. Und als ich ihm sagte, ich möchte beichten, hat er sich mit mir hingekniet und dann fing er an zu beten: Herr, wir armen Sünder kommen hier zu dir. Ich dachte, wieso? Wir armen Sünder. Ich bin doch der Sünder. Wieso kniet sich der Bischof hier mit mir hin? Aber er tat es völlig richtig. Ich habe das theologisch nochmal durchgespielt und hinterher. Er tat es vollkommen richtig. Da knien zwei Sünder vor Gott und bitten ihn, dass er die Schuld vergibt. Und das hat er auch getan. Ich kann nur Mut zumachen. Da gehört viel Mut dazu, muss ich gestehen. Das ist nicht leicht, vor allem Menschen, das so zu bekennen und das auszusprechen. Aber anschließend ist das Leben schöner. Viel, viel besser. Die Schuld ist weg. Sie ist vergeben. David bekommt hier auch die Vergebung zugesagt. Und dann stehen hier noch einige schwer zu verdauende Verse. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Ich empfinde es als außerordentlich irritierend, dass es hier so schnell geht. David sagt das und Gott vergibt. Aber diese peinliche Kürze macht uns klar, worauf es ankommt und worauf es nicht ankommt. Denn nicht die seelische Verarbeitung ist das Problem. Deshalb braucht es auch keine psychologischen Erklärungen und Überleitungen. Gott ist entschlossen. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass sich der Sünder bekehrt und lebt. Ezekiel 18, Vers 28. Gott will vergeben. Und die Voraussetzung ist nur das Schuldbekenntnis, sonst nichts. David ist zerbrochen, jetzt gibt es nichts mehr groß zu reden. Und Gott muss den David auch nicht erschmoren lassen und so ein bisschen für Zerknirschung zeigen. Die Vergebung wird um Gottes Willen geschenkt. Seine Liebe ist der Grund. Hier ist kein Wort zu viel. Schuld, Urteil, Anerkennung des Urteils, Vergebung. Wir sind zum Schuldbekenntnis ohne Drumherumreden eingeladen und Gott will präzise Vergebung zusprechen. Aber nun ist die Geschichte ja noch nicht ausgestanden, sondern David wird der Tod des Sohnes vorausgesagt. Und deshalb müssen wir es noch lernen. Sünde hat zerstörende Auswirkungen. Immer. Auch wenn wir Vergebung empfangen, sind damit die Zerstörungen nicht aufgehoben. Uriah, der ermordete Mann der Batseba, wird nicht wieder lebendig. Gott war lächerlich gemacht worden und er wurde es durch die Vergebung für David eigentlich noch mehr. Musste man denn dann Gott noch ernst nehmen? Und da richtet Gott ein Zeichen auf, demütigend für David, beschämend für ihn für immer. Warum musste das unschuldige Kind sterben für das Unrecht seines Vaters? Warum? Ja, lassen wir es nur wirken und schauen uns die schreiende Ungerechtigkeit an. Vielleicht begreifen wir dann das Wunder noch viel mehr. Wie schreiend ungerecht es ist, dass dem Kind in der Krippe, Jesus, zu Weihnachten, die ganze Last von Lüge und Habgier aufgebürdet wird, die uns gehört. David lebt im Schatten des Todes seines Kindes. Er konnte nie mehr leben, ohne daran zu denken. Und hier wird David mit seiner blutigen, schmutzigen Versagergeschichte zu einem Vorbild für uns. Gott stimmt der schreienden Ungerechtigkeit zu. Ja, er will sie. Der unschuldige Sohn Jesus musste sterben, damit wir leben können. Gott brennt dem David eine Erfahrung ein. Nehme ich jemandem etwas weg, einen Rucksack meinetwegen, dann ist der Rucksack weg. David wurde seine Sünde weggenommen. Der Rucksack der Schuld. Gott hat diesen Rucksack. Und dann heißt es, der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn, auf Jesus. Und Gott vergibt Sünden, das heißt also nicht, er sieht darüber hinweg, ist alles halb so schlimm, sondern er wirft sie auf seinen Sohn und bestraft dafür seinen Sohn. Und als Jesus Christus gegeißelt wurde, bespuckt, verurteilt, gekreuzigt, von Gott verlassen, und dann verflucht wurde, da wurde an unserer Stadt bespuckt, gegeißelt, verurteilt, gekreuzigt, verflucht. Anstelle des Ehebrechers David, an deiner und meiner, an aller unserer Sünde statt. Wohl bleiben uns die zeitlichen Folge der Sünde, wohl bleibt uns der zeitliche Tod als dauernde Erinnerung, Mahnung und Warnung, aber der ewige Tod, der ist zugleich mit der Sünde hinweggenommen. Seht ihr, so ist das. Ich bin's nicht gewesen. Und dann muss Jesus kommen und muss uns zur Wahrheit führen, dass wir ehrlich werden vor Gott, denn das ist die Bedingung. Ohne dieses Ehrlichwerden vor Gott wäre nichts passiert. Dann wäre David geradewegs in die Hölle gerauscht. Sondern die Ehrlichkeit ist die Bedingung. Und ich lade euch ein zu dieser Ehrlichkeit und zu diesem wunderbaren Erlebnis. Und wer es noch nicht erlebt hat, dem steht das Beste noch bevor. Denn Jesus will uns ehrlich machen und er will uns vergeben. Amen.